Ja, das ist erstaunlich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch im Krankenhaus damals schon gemalt hatte. Also ich lag da auch in der Augenklinik und hatte dann, als ich wieder sehen konnte, ganz schnell wieder einen Stift in der Hand und habe mir dann mit einer Lupe vors Auge gehalten, habe so ganz feine kleine Karikaturen gemacht. Also wenn ich die heute sehe, denke ich mir, krass, also ich bin ja da wirklich so super filigran gewesen und habe auch nachts im Krankenzimmer gemalt.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Maler Armin Böhm. Beziehungsweise genauso gesagt, wir sind bei Armin Böhm zu Gast. Wir sind in deinem Atelier. Vielen Dank, Armin, dass wir hier sein dürfen. Wir sind in Charlottenburg. Du bist in Berlin seit 25 Jahren?
22 Jahren.
22 Jahren. Und du hast an der Kunstakademie Düsseldorf studiert. Aber vielleicht einen Schritt vorher, wie bist du überhaupt zur Kunst gekommen?
Ja, wie ist die Kunst zu mir gekommen? Ich hatte versucht, alles Mögliche zu machen, nur nicht Künstler zu werden. Aber es hat nicht richtig funktioniert.
Warum wolltest du kein Künstler werden?
Meine Eltern hatten, als ich Kind war, eine Künstlerin, mit der sie befreundet waren und die auch ein bisschen unterstützt hatten. Und der ging es halt überhaupt nicht gut. Also die war psychisch sehr labil und eigentlich immer zwischen Klinik und Armut und Verzweiflung, also hat die bei uns auch teilweise gelebt. Und ich fand das immer als Kind ganz furchtbar. Ich weiß noch, dass ich mal bei ihr im Atelier war. Die war im Niederrhein und ich fand das...
Wo war das? Wo bist du groß geworden?
Erschreckend. Also ich bin in Aachen geboren und bin dann so am Niederrhein eine Zeit lang groß geworden, zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach etc. Naja, und es war eigentlich eher so ein abschreckendes Beispiel für mich, was Kunst sein kann. Ich bin dann erst sehr spät, als ich dann die Düsseldorfer Kunstakademie entdeckt hatte, auf die Idee gekommen, dass Kunst auch was Lebensbejahendes und was in dem Sinne auch was sehr Schönes, oder nicht schön, ist auch der falsche Ausdruck, aber es hat eben auch hatte in Düsseldorf irgendwie war eine Atmosphäre, die mir einfach zugesagt hatte.
Und wie hast du die mitbekommen?
Ich habe viel gemalt als Jugendlicher, ne? Also das habe ich schon immer gemacht, viel gezeichnet, gemalt, viel Comics und solche Sachen gemacht und konnte mir das aber nie vorstellen, dass das irgendwo so eine Leidenschaft wird, die mein ganzes Leben ausfüllt. Eben unter anderem erkläre ich mir das heute manchmal auch darunter, dass ich dieses Erlebnis hatte mit dieser Künstlerin. Aber das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert, weil diese bürgerlichen Berufe und die Zeit an, also ich habe dann auch mal Kunstgeschichte studiert und auch mal ein Semester Jura studiert und dieses Milieu hat mir nicht getaugt, weißt du? Also ich hatte keine Lust, mit Studenten abzuhängen.
Also das Milieu der Jura und...
Ja, also diese Studentenszene, ja. Weißt du?
Sehr lustig, weil das ist, uns verbindet ja, dass wir beide einen Explosionsunfall hatten mit den Augen, aber das ist auch etwas, was interessant ist, weil so ging es mir ja auch. Ich wollte mit Kunst nichts zu tun haben, weil das so dominant war bei uns in der Familie und ja. Jeder Urlaub, ich hatte das Gefühl, meine Eltern hatten nur professionelle Künstlerfreunde, es gab sozusagen nichts jenseits der Kunst. Und dann über die Städelschule, weil das einfach ein freies Leben war und irgendwie gute Partys und coole Leute, habe ich gemerkt, ist Kunst doch ein interessanter Bereich. Und bei dir scheint das ja ähnlich gewesen zu sein. Wie hattest du denn Kontakt zu der Akademie in Düsseldorf?
Ich habe den schon gesucht. Ich war ja mehr oder weniger dann in Koblenz so ein bisschen so wie so ein Dorfkünstler unterwegs und habe dann halt da gemalt und meine Freunde vom Fußballverein fanden meine Bilder dann irgendwie ganz toll. Aber ich hatte ja einen provinziellen Background. Da war ja gar nichts irgendwie, was irgendwie, jetzt wie in deinem Fall, ich hatte keinen Zugang, ne, zu so einer, dieser größeren, weiten Welt. Und habe den aber auch irgendwo gesucht, ne, und wollte irgendwo aus diesem Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, raus. Aber habe dann erst mal mit Musik versucht, war dann lange erstmal so Schlagzeuger in so einer Heavy-Metal-Band. Aber das hat mich dann jetzt auch nicht wahnsinnig erfüllt, weil dieses Schlagzeugspielen und diese Musikszene schon auch so ein bisschen vom, ich würde mal sagen, intellektuellen ein bisschen, war das für mich nicht weit genug. Und ich habe dann eben irgendwann mal die Akademie besucht in Düsseldorf, bin da hingegangen und hab diese Räume gesehen, habe unten diesen Spruch gesehen, für unsere Studenten nur das Beste und habe irgendwo diese Räume betreten, die Atmosphäre gespürt. Und kennst du das, wenn du irgendwo hinkommst, du spürst, die Atmosphäre ist gut. Das ist ja so, wie wenn du eine neue Wohnung beziehst und du denkst dir irgendwo, da will ich hin, da will ich sein, weißt du. Und
ich wollte aus meinem Milieu auch raus.
Wie bitte?
Ich wollte aus meinem Milieu auch raus.
Und war dann ist dir aber nicht gelungen.
Nee, dann war ich in der Einführungsvorlesung in Marburg. Ich bin ja ins Blindeninternat gegangen und war dann in der Einführungsvorlesung und habe gemerkt, okay, das Milieu ist es auch nicht.
Ja, nee, klar, das kann ich verstehen.
Und habe dann doch irgendwie vor dem Abi noch die Galerie aufgemacht.
Vor dem Abi war das?
Vor dem Abi, ja.
Krass.
Mhm. Auch ja, so ein bisschen, um mich selber unter Druck zu setzen, weil ich zu sehr Sorge hatte, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich gar nichts. Und du hast dich dann aber direkt beworben, weil das ist ja schon, auch die Düsseldorfer Akademie ist ja schon, allein da erstmal genommen zu werden, ist ja schon damals zumindest eine ziemliche Auszeichnung gewesen.
Oder? Ja, die haben mich auch nicht genommen.
Ah, die haben dich nicht genommen?
Nee, die haben mich nicht genommen. Ich habe mich da zweimal beworben und wurde zweimal abgelehnt. Dann haben die gesagt, dass also nee, künstlerische Leistung nicht nachgewiesen. Habe ich mich überall beworben, habe also nebenher noch dieses Kunstgeschichte studiert. Und war das dann bei mir so, dass ich dann nach Münster gegangen bin, an die Kunstakademie Münster, wo dann ein Professor war. Er hieß Hermann Josef Kuhner und der war so ein streitbarer 68er und der fand mich als Typ irgendwie cool. Und hat einfach gemeint, ja, du bist ein guter Typ und so, bewirb dich. Und wenn nicht, dann nehm ich dich. Und der hat mich dann in die Klasse genommen. Mit dem habe ich mich dann aber auch zerstritten, weil der dann irgendwo schon im ersten Semester anfing, irgendwelche Leute wie Lüppert zum Beispiel irgendwie zu beschimpfen, irgendwie sie wären Faschisten oder wie auch immer. Und ich habe dagegen gehalten. Und dann hat er mich aus der Klasse geschmissen. Und dann durfte ich auch nicht am ersten Rundgang teilnehmen oder beziehungsweise durfte ich am Schluss dann doch, aber meine Bilder wurden irgendwo unter die Decke gehängt. Und dann bin ich eben aus Münster mehr oder weniger abgehauen, weil ich dachte, das ist mir dann auch zu narrow und war dann bei Konrad Klappbeck und bin dann nach Düsseldorf gekommen. Also mehr oder weniger eigentlich über die Hintertür.
Und der hatte ich dann im laufenden Prozess einfach mit in die Klasse
genommen? Der hatte mich dann genommen. Vorher habe ich es dann schon mal versucht, bin zu Immendorf gegangen, habe meine Sachen mitgenommen, die ich in Münster gemacht hatte, bin zu Immendorf gegangen. Das war auch eine ganz schreckliche Zeit. Da kam ich gerade aus dem Krankenhaus, hatte auch eine Augenoperation, lag ewig lang wegen dem Auge im Krankenhaus. Meine Freundin hatte mit mir Schluss gemacht. Und ich kam dann zu Immendorf, hatte meine Mappe dabei, habe die dem gezeigt. Und dann meinte der Immendorf so zu mir, so, ja, also tut mir leid, aber da kann ich echt gar nichts sehen. Aus dir wird wirklich nie was. Und pack alles wieder ein und so. Ich nehme wirklich nur die Obermeier zu mir in die Klasse. Und das waren wirklich so seine Worte, weißt du. Und ich war damals so, also klar, total lediert, ne, emotional durch die Trennung und dann auch durch das Krankenhaus. Und hab so meine Sachen gepackt, war wütend auf den Immendorf, hab die Mappe wieder fallen lassen, die ganzen Sachen lagen auf dem Boden, der Immendorf so, cool, Kleiner, cool, ne? Und dann habe ich die Sachen so zusammengerauft und zu ihm gesagt, Sie werden sehen, ich komme wieder, ne? Aber es war wirklich so, dann bin ich zurück nach Hause und habe einfach erstmal gedacht, scheiße, ey, mein Leben ist echt gefickt. Und aber ich hatte irgendwie durch diese Ablehnung, weißt du, erst, es war ja alles scheiße, so emotional, und es war irgendwo dann der. So wirst du von so einem berühmten Maler abgewiesen und der erzählt dir noch, ich gebe dir Brief und Siegel, dass das dir nie wieder was wird. Ne? Also es war heftig. Mhm. Aber ich hatte irgendwo danach dann doch Lust, jetzt, das war so ein Widerstand und den wollte ich überwinden.
Aber hat er auch inhaltlich argumentiert, warum er das nicht gut fand?
Ach du, das waren einfach, damals habe ich so Stillleben gemalt, ne? So eher so akademisches Vasen und so ein Zeug abgezeichnet. Und später war ich ja dann sein Schüler. Und dann
aber du warst jetzt, am Ende warst du ja richtig sein Lieblingsschüler.
Das würde ich nicht sagen. Er hatte immer Respekt vor mir, aber ich habe dann mal mit ihm zusammengesessen und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie eigentlich noch, wie Sie mich damals abgelehnt haben? Dann habe ich gemeint, nee, das weiß ich überhaupt nicht. Und dann habe ich gemeint, ja doch, weil ich da so Stillleben und Akte in der Mappe hatte. Und dann meinte er, was, das kann ja gar nicht sein, das finde ich ja super. Und dann hat er gemeint, er fände Akte toll. Also ich glaube, den habe ich einfach nur im falschen Moment erwischt, weißt du. Und man darf einfach manchmal die Dinge nicht zu persönlich nehmen, ja, in der Kunstwelt, glaube ich. Und natürlich bezieht man dann alles erstmal auf sich und denkt, oh Gott, wenn der das sagt, aber vielleicht hat er auch nur einen schlechten Tag gehabt.
Und sag mal, wie war das bei dir? Ich hatte ja meinen Unfall, da war ich 12 und habe mit so Startschusspistolen, die man für so Wettkämpfe benutzt, auseinandergebaut und dann sind die mir in der Hand explodiert. Du warst aber schon älter, ne, als du deinen Explosionsunfall hattest.
Ja, aber ich habe ungefähr zur selben Zeit angefangen wie du. Aber ich hatte dann mit 16 so mit Freunden aus so einer Jugendgang haben wir halt immer so Sprengstoff gekauft, also Zutaten gekauft und dann zusammengemischt. Und dann haben wir da bei einem Freund von mir zu Hause haben wir so eine große Menge Sprengstoff gemixt und sind dann auch noch so wie in so einem James Dean-Film mit dem Kanister, mit dem Sprengstoff so durch die Gegend, haben den uns so zugeworfen wie so ein Rugbyball. und dachte, da passiert nichts und ist auch nichts passiert. Aber als ich dann alleine war, ist das ganze Ding mir um die Ohren geflogen. Ne? Da war ich dann alleine und da war dann mein Leben von einem Tag auf den anderen also richtig im Arsch. Da war ich dann also zu 70% Körperoberfläche verbrannt und lag dann halt einfach 3 Jahre im Krankenhaus. War auch blind und ja, war einfach erstmal für 3 Jahre lang ausgeschaltet.
Interessant, bei mir war es ja eigentlich genauso. Ich hatte so ein Plastik, wenn man angeln geht, ist das, sind diese Anglerbleigewichte da drin und das waren so Kammern und in diese Kammer, weil ich hatte diese Pistole und die ist, da ist so Munitionsgemisch drin und da war in einer Kugel war irgendwie mehr drin oder so. Auf alle Fälle ist die Pistole kaputt gegangen. Und dann hatte ich diese Kugeln und hatte die in so eine Holz, hab die rausgepult, hatte die in der Holzbox, dann habe ich sie in diese Plastikdose getan und beim Weiterdrehen zur nächsten Kammer ist es irgendwie verhakt und explodiert und hat auch hier, ich hatte dann Handtransplantationen an der Hand und auch war ewig im Krankenhaus, weiß ich, 40 Operationen am Auge und so weiter. Und auf einmal war sozusagen Leben komplett, also es war richtig, ich hatte eine Freundin schon, also wie man das so halt hat, irgendwie in dem jungen Alter, die war dann mit meinem besten Freund und ich musste dann in eine erste Sehbehindertenschule in Frankfurt, die war aber Realschule, dann ins Blindeninternat und habe dann aber trotzdem eigentlich auch so ein bisschen absurderweise doch mich mit Kunst beschäftigt, weil ich da auch viele Studierenden haben mich dann gefragt, ob ich ihnen Tipps geben kann und so weiter und habe irgendwie geguckt, was gibt es für Alternativen und bin dann doch da gelandet. Aber wieso bist du sozusagen trotz der Einschränkung oder vielleicht gerade deswegen zur visuellen Kunst gekommen?
Ja, das ist erstaunlich. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch im Krankenhaus damals schon gemalt hatte. Also ich lag da auch in der Augenklinik und hatte dann, als ich wieder sehen konnte, ganz schnell wieder einen Stift in der Hand und habe mir dann mit einer Lupe vors Auge gehalten, habe so ganz feine kleine Karikaturen gemacht. Also wenn ich die heute sehe, denke ich mir, krass, also ich bin ja da wirklich so super filigran gewesen und habe auch nachts im Krankenzimmer gemalt. Und ich weiß noch, dass eine junge Assistenzärztin damals, die heute hier in Berlin eine bekannte Augenprofessorin ist, damals da immer zu mir kam und...
Mit Jütten?
Nee. Frau Eisenbrei heißt sie.
An der Charité oder wo
ist die? Nee, die ist hier in einer anderen Klinik. Aber ja, das ist irgendwie interessant. Die ist auch heute noch, geht viel zur Ausstellung, kommt bestimmt auch zu unserer. Aber ja, ich weiß, also irgendwo hatte das Malen auch für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, wenn man es irgendwie braucht... Das Sehen, vielleicht kommt es dann auch. Vielleicht war das für mich auch so ein magisches Denken, dass ich gemalt habe und gedacht, ich muss mich damit beschäftigen. Und es hat auch einen gewissen heilenden Einfluss auf mich oder sowas. Also,
aber du hattest vorher schon.
Das habe ich so nicht gesehen.
Aber, du hast das vorher schon gemacht.
Ich habe es als Jugendlicher schon gemacht.
Ja. Also vor dem Unfall auch.
Ich konnte mir nur nie vorstellen, dass ich daraus jemals einen Beruf mache.
Ja.
Aber durch diese Erfahrung, ich weiß nicht, das macht ja auch was mit einem, wenn man sowas hinter sich hat und dem Tod gerade mal so entkommt oder wie du, das ist ja, irgendwas macht das mit dir wahrscheinlich, dass man risikobereiter ist und dass man vielleicht auch manchmal sagt, komm, scheiß drauf, mach einfach, das Leben kann so schnell vorbei sein und mach einfach, worauf du Bock hast.
Ja, ich habe ja selber, ich hatte auch überlegt, Kunst zu machen, habe mich aber nicht wirklich getraut, weil ich hatte damals auch zu tun mit der Una Seemann und dem Christian Jankowski.
Ja.
Und die Una Seemann, die Tochter vom Harald, hatte ich das Gefühl, damals, der Kunstbetrieb ist ja ultra irgendwie progressiv in seinen Inhalten, aber extrem konservativ in seinen Strukturen. Und jetzt erst fängt es ja an, dass Künstler ernst genommen werden, wenn sie nicht studiert haben. Aber wenn die quasi Bücher schreiben und malen, das ging ja damals gar nicht. Also man musste ja sozusagen sich in eine Gattung oder auf eine Profession festlegen. Und ich hatte das Gefühl, die Una, weil sie eben die Tochter auch vom Harald Seemann war, vollkommen egal, wie gut und interessant es war, wurde das einfach nicht ernst genommen. Und ich hatte irgendwie sowieso Panik, nicht ernst genommen zu werden, auch wegen den Augen, weil ich dachte, einer, der nichts gucken kann, der, wie soll der Kunst beurteilen können? Und deshalb, ich schaffe ja nichts. Ja? Also, oder zumindest freue mich, wenn ich einen Beitrag leisten kann, dass jemand anders Inspiration zu geben, ja, in dem Dialog. Das ist sozusagen das, was mich ausfüllt. Aber nochmal zu dir zurück. Wann hattest du denn das Gefühl, du hast deine Sprache gefunden in der Malerei?
Das ist ein Prozess, der sich, glaube ich, bis heute immer noch vorzieht. Also ich hatte immer den Eindruck, wahrscheinlich eher so Mitte, Ende 30, also wo ich so ein bisschen...
Also nach dem Studium schon? Oder hast du so spät?
Ja,
nee,
also meine Sprache finden, das ist ja immer so eine Frage.
Na, aber du hast ja erzählt, in der Mappe waren eben Stillleben und Akte, also quasi eher Praxis, Orientierungsstudium, um halt reinzukommen, um es sozusagen akademisch, schulisch zu lernen. Aber wann sind die, dass du hast ja eine prägnante Bildsprache, da werden wir jetzt noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Ich würde sagen, es gibt ja so, wie viele Stränge gibt es? Es gibt diese gesellschaftspolitischen Bilder, die oft so wie so Traumszenen sind. Dann gibt es aber auch Stillleben.
Ja, diese Nachtbilder.
Also Nachtbilder, Katzen.
Ja, klar, es gibt von mir verschiedene. Und deshalb ist für mich immer die Definition von Sprache was Schwieriges, weil ich eigentlich die Malerei oder als ein Spiel aufgreife. Also ich hatte immer so dieses Spiel mit den Formen, mit den Themen und mit den Materialien. Das war für mich immer was, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich die Sprache, in der ich mich wohlfühle, dass ich mit dem Medium sehr spielerisch umgehe. Und eben ist auch überhaupt nicht mag, wenn ein Künstler sich so eine Corporate Identity zulegt, die er dann sofort wiedererkennbar auf alles anwendet. Und ich mir immer, wenn ich meinen Prozess beobachte, denke, dass ich von dem Thema, was ich male, versuche, die adäquate spielerische Form zu finden. Also wie es inhaltlich, also sozusagen, dass der Inhalt auf eine gewisse Art und Weise von mir auch eine Form verlangt. Die Form ist dann sicherlich auch auf eine gewisse Art und Weise flexibel. Die Tiere male ich anders als jetzt beispielsweise in so einem Bild, was ja fast schon Richtung Groteske geht. Oder wenn ich einen Menschen wie dich jetzt porträtieren würde, du würdest mir gegenüber sitzen, dann würde ich dich, da ich dich kenne, auch psychografisch ganz anders malen, als ich jetzt eine Figur aus dem politischen Leben oder aus der medialen Welt malen würde.
Du machst Porträts, ja?
Mache ich auch, genau.
Aber die sind nicht mehr dekodierbar?
Die sind nicht so leicht dekodierbar. Nee, da versuche ich dann eben die Person psychografisch zu treffen.
Ja.
Und von daher sage ich, ich fühle mich in der Malerei wohl, aber ich würde eben immer diesen Begriff mit der Sprache, die man hat, die unverwechselbar sein soll oder so, auch immer in Relation setzen, weil ich den auch oft nicht so klug finde, wenn man etwas malt, was zum Beispiel jetzt sehr sensibel ist, zum Beispiel ein verletztes Gesicht oder wie auch immer. Es gibt schöne Beispiele in der Kunstgeschichte, wie Otto Dix diese Soldaten beispielsweise gemalt hat, der hat die immer sehr subtil gemalt, ne, mit Tusche. Und ich versuche eben auch immer das, was ich darstelle, auch so zu malen, dass ich einen gewissen Respekt bewahre bei der Darstellung, weißt du? Also einen Menschen, den ich kenne, male ich viel liebevoller als jetzt einen Menschen, den ich nicht kenne und den ich nur so als Meme beispielsweise sehe. Den kann ich dann wieder viel humoristischer oder auf eine gewisse Weise auch distanziert, grotesker und fast schon unverschämt darstellen.
Aber sind diese Splitfaces, die ja zum Beispiel auch sehr prägnant sind für dich, wo irgendwie ein Kopf aus zwei Gesichtern besteht, hat das was quasi mit deiner Gesichtsverletzung zu tun?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also
Oder die sind im wahrsten Sinne des Wortes gespalten.
Ich muss gerade überlegen, wie das eigentlich entstanden ist. Also ursprünglich sind diese Splitfaces so entstanden, dass ich früher den Figuren immer so eine Aura gemalt hatte, die mit so einer Stoffbahn geklebt war, also praktisch so einen Schatten gemalt hatte. Und irgendwann habe ich dann mal auch auf eine spielerische Art und Weise mal in diesen Schatten ein zweites Gesicht reingemalt. Weißt du, es war also mehr oder weniger so auch ein Spiel aus Langeweile. Und daraus ist dann immer mehr über die Zeit fast evolutionär so ein zweites Gesicht geworden. Und irgendwann hatte ich dann mal, ich weiß gar nicht mehr wann das erste Mal war, hatte ich dann mal so ein kleines Einzelporträt gemalt, wo der Schatten sich dann so verselbstständigt hatte, dass er ein eigenes Gesicht wurde. Mhm. Also es entwickelt sich bei mir eigentlich nicht immer so alles, dass ich eine Idee habe und sage, so mache ich es jetzt, weil ich es mir so ausgedacht habe, sondern es entwickelt sich wirklich von Bild zu Bild. Das kann ich dir auch mal zeigen anhand von Beispielen, aber es entwickelt sich immer evolutionär.
Also und wie wichtig war Immendorf als, weil du bist ja, finde ich, auf eine Art, also vor allem mit diesen Bildern, die wir ja auch jetzt schwerpunktmäßig zeigen werden, bist du ja auch ein Chronist irgendwie oder ein Voyeur der Gegenwart. Und das ist ja, du bist vielleicht eigentlich neutraler, eher wie aus so einem Hochsitz. Immendorf war ja schon noch ein bisschen so eine Art Salonkommunist.
Auf jeden Fall, ja.
Der ja irgendwie zwar mit Limousine und Fahrer dann doch aber seinen Arbeiterkampf so wie so ein Umhang um sich herum trug. Aber wie prägend war das? Wie wichtig war das als Einfluss?
Ja, Immendorf fand ich als Lehrer damals immer auf seine Weise beeindruckend, weil der wie ein Vulkan war, völlig unberechenbar. Ne? Also das war einfach so eine Figur, an der man wachsen konnte. Die war eben einfach schwierig. Und an schwierigen Menschen oder an herausfordernden Menschen wächst man ja auch immer. Ne? Also man musste mit dem umgehen, wie mit so einem Raubtier. Das war wirklich sehr reizvoll. Und aber ich fand ihn in seiner Kunst, war er mir eigentlich überhaupt nicht nah. Ich hatte damals eigentlich immer so eine Vorstellung, dass Kunst mit Politik überhaupt nichts zu tun haben sollte und dass sich Kunst aus gesellschaftlichen Diskussionen auch aushalten sollte. Das war also ganz lange eben überhaupt nicht für mich irgendwo inhaltlich oder so als auch formal irgendwo ein Vorbild. Aber das hat sich dann geändert, als ich dann 2016, 17 mal eine Zeit lang in den USA war und so eine polarisierte Gesellschaft erlebt hatte, die ja jetzt hier auch ist. Mhm. Und da habe ich dann auch mal angefangen, selber politische Bilder zu malen oder beziehungsweise Bilder über die Gesellschaft zu malen. Das war 2017 zum ersten Mal. Und diese Gesellschaftsbilder haben sich dann eben bei mir auch fortgesetzt. Die fand ich immer interessanter, obwohl die sich immer schlecht verkauft hatten. Aber irgendwie hat mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich auch irgendwann gedacht, eigentlich ist der Immendorf schon auch ein geiler Maler gewesen. Habe mir die Bilder auch mal ganz anders angeguckt und habe dann auch teilweise eben gesagt, warum, ich war doch sein Schüler, warum nicht einfach auch da viel mehr zulassen von dem, was er mir auf eine gewisse Art und Weise mitgegeben hatte, was ich aber damals noch nicht annehmen wollte.
Aber was ja auch so interessant ist, ist, wenn man sich, also ich kann mich ja so grob an ihn erinnern, auch weil ja mein Vater einiges mit ihm gemacht hat und er dann hin und wieder ja auch da im Pelzmantel und mit Fahrer bei dem Portikus damals ankam. Aber er war ja ganz eng mit Gerhard Schröder und hat den ja dann auch begleitet. Und es ist ja auch so interessant, wie sich das verschoben hat. Also quasi wie oder auch wenn man überlegt, wenn du heute Helmut Schmidt zitierst, dann bist du in der rechten Ecke. Ja? Also wie sich sozusagen diese Standards verschoben haben. Und ich glaube, dass der Immendorf aber vor allem auch eher sozusagen von dem Bild des Kommunisten und dieser sozialistischen Idee fasziniert war, auch als quasi Motiv. Aber bei dir, wie wechselt sich sozusagen so ein Bild mit so einem Stillleben-Porträt? Wie und mit so einem Nachtbild und einem Frauenporträt? Also wie kommen die, ist das quasi die Erholungsphase oder ist das, wie kommen die zusammen?
Ja, ich würde schon sagen, dass die Blumenstillleben auf eine gewisse Art und Weise wirklich fast eine Erholungsphase für mich sind. Wenn ich also in diesen Bildern hier diese Komplexität, die strapaziert ja auch deine Nerven als Künstler, weißt du? Also wenn ich diese Bilder male, muss ich auf eine gewisse Art und Weise im Erregungszustand sein. Da habe ich übrigens eine Parallele zu Immendorf, der immer sagte, er liest morgens die Zeitung erstmal 2 Stunden, um sich so richtig in Rage zu lesen, also in so einem gewissen Wutzustand. Mhm. Und dann geht er an die Leinwand und das mache ich eigentlich auch so. Also ich setze mich morgens erstmal hin und lese ohne Ende X oder irgendwelche verschiedenen Zeitungsartikel oder schaue mir auf Facebook an, wie die Leute sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und daraus ziehe ich dann auch so ein gewisses Potenzial und ziehe da auch Bilder raus, weißt du, also weil man ja da wahnsinnig viel so diese Tensions spürt, weißt du, und die sich ja auch in Memes etc. äußern, die da wieder in meine Bilder einfließen können.
Genau, mit den Memes, das finde ich auch interessant, weil du hattest ja dann einmal, glaube ich, gab es ziemlich viel Aufmerksamkeit, da hast du Greta Thunberg als Frosch gemalt.
Ja, ja, ja.
Wie kommt es dann dazu? Also interessanterweise habe ich den Frosch überhaupt nur, ich kannte das gar nicht, hatte ich den, glaube ich, auch damals erzählt, da hat mir ein Journalist erzählt, war irgendwie irritiert, du würdest sozusagen mit diesem Symbol kokettieren. Und ich kannte die Froschbilder, ich kannte aber den Frosch gar nicht. Weil das ist ja so interessant mit denen, der Pink Panther ist irgendwie Protagonist in dem NSU-Video, aber wenn man das nicht kennt, ist sozusagen die Zuordnung nicht klar. Und dasselbe gilt für, weiß ich nicht, die Che Guevara, das ist sozusagen allseits bekannt, aber nicht diese ganzen, da kommt man ja nicht unbedingt, sind die dekodierbar?
Ja, die Codes ändern sich ja auch permanent. Also so jemand wie zum Beispiel Pepe the Frog war ja ganz am Anfang erstmal nur ein harmloses Meme, was Emotionen ausgedrückt hat und glaube ich auch eher so einen leicht depressiven Charakter hatte. Dann wurde er teilweise von den Alt-Right bei der Trump-Wahl benutzt als Meme. Und dann wurde er aber auch wieder bei den Hongkong-Protesten, wo die Demokratiebewegung in Hongkong war, von den Demokratiebefürwortern in Hongkong benutzt und war von den chinesischen Regierungen oder von der chinesischen Regierung unter Feuer. Also von daher, der kann ja gar nichts dafür, weißt du, und der Pink Panther ja sowieso nicht. Und aber für mich ist es natürlich immer reizvoll, diese Figur jetzt nicht wegen diesem politischen Inhalt zu nehmen, sondern einfach eine Figur zu nehmen, auf die so viel projiziert wird, weißt du, also A, nehme ich nie eine Figur, die mir jetzt einfach ästhetisch nicht gefällt, sondern ich habe ja die Greta Thunberg erstmal so malen wollen, wie sie aussieht, ne? Und bin mit dem Bild nicht weitergekommen. Mhm. Und habe dieses runde Kindergesicht nicht hingekriegt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich male die wie einen Luftballon. Und dann habe ich gedacht, okay, ich male die wie einen Luftballon vor einem brennenden Himmel, weil sie ja immer über die Erde brennt redet. Ne? Mhm. Und dann war das am Schluss ein Luftballon vor einem Feuerhimmel. Aber der Luftballon braucht ein Gesicht. Und dann habe ich dieses Frosch-Meme gesehen von Pepe, der so eine schöne breite Lippen hat. Dann habe ich den auf den Luftballon gemalt. Mhm. Und am Schluss habe ich es Greta Thunberg genannt, weißt du. Also es war eben auch wieder ein rein spielerischer Akt gewesen. Und später habe ich dann auch auf Instagram Beschimpfungen gekriegt. Was malst du da? Das ist ja rechtes Zeug. Und so, aber mein so what? Das war einfach eine Verzweiflung in der Bildfindung von einem Porträt, von einer Figur, die ich gerne malen wollte. Und ist dann eben... hat sich in etwas verwandelt, was ich dann auch manchmal nicht so steuern kann. Ne? Mhm. Und ich lasse mich eben auch gerne von meinen Bildern lenken. Und ich bin nicht der Diktator in meinem Bild, sondern ich fange mit einem Bild an und irgendwann verselbstständigt sich das Bild und sagt mir, jetzt geht's aber nur noch in die Richtung weiter, weißt du?
Aber wenn wir jetzt mal hier konkret drüber sprechen, wie kam es jetzt zu dem Bild? Also was ist sozusagen sie ist am Handy. Kommen die Einflüsse durch die ganzen visuellen Einflüsse, Instagram, TikTok und so weiter?
Na, ganz ehrlich, da unten diese Stelle, das Bild habe ich, ich würde sagen, vor einem Jahr angefangen. Ne? Dann bin ich nicht mehr weitergekommen. Ich habe das Bild eigentlich auch schon für gescheitert gehalten. Und da unten habe ich dann die ganze Zeit überlegt, was mache ich da unten hin? Das war alles leer und ich hatte keine Idee. Ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich male mich da unten, das soll übrigens ich sein.
Ach ja.
Ja. Mhm.
Ich habe gedacht, sie, aber ja, du hast ja auch so einen femininen Antlitz.
Ja.
Aber sie hat ja, er hat ja auch das Licht im Gesicht, ne, vom Handy.
Nee, das ist ein Buch. Also
ach, eigentlich das ist soll ein das. Buch?
Der liest da Albert Camus, der Outsider.
Ah,
The Outsider, okay. L'Étrangère. Und es ist eben auch ewig lang nicht gewusst, das soll da unten in die Ecke. War einfach auf eine gewisse Weise verzweifelt, habe das Bild weggestellt und dann habe ich es irgendwann gemalt. Und habe gedacht, komm, ich mal da jetzt einfach mal alles hin, was ich so gerne lese, was mich beeinflusst hat. Da ist dann Albert Camus, der Outsider, das war für mich mal wichtig als junger Mensch. Dann ist da noch La Peste, auch von Camus. Dann habe ich noch Wolfgang Ulrich, das neueste Buch. Hier habe ich mein Skizzenbuch integriert. Hier habe ich Falada, ein Buch, weil ich finde, der passt gerade wieder zu unserer Zeit. Mhm. Also ich male eigentlich auch immer so die Sachen, die mich...
Aber es hat hier mit dir sozusagen angefangen?
Nee, das ist, wie gesagt, das ist die Figur, die ich als letztes gemacht habe.
Als letztes, okay, aber wie fängt so ein Bild an? Also, aber es ist natürlich, verändert sich wahrscheinlich auch ständig.
Ja, das
Bild, wie viele Bildern arbeitest du gleichzeitig?
Ach, also 30 würde ich schon sagen.
Ah ja, okay.
Aber das Bild ist ursprünglich entstanden durch Pinocchio, durch die Verfilmung von Walt Disney.
Mhm.
Da gibt es eine berühmte Verfilmung aus dem Jahr 1940 und Pinocchio ist ja die Identitätssuche, also mehr oder weniger, Pinocchio lernt ja Verantwortung zu übernehmen, auch Hindernisse zu überwinden, Widerstände zu überwinden und dadurch ein Mensch zu werden, ein ganzer Mensch. Er ist ja vorher eine Holzpuppe.
Mhm.
Und das ist ja die Geschichte mehr oder weniger der Menschwerdung aufgrund der Erfahrung, du musst mehr oder weniger durchs Feuer, du musst Widerstände übernehmen, du musst lernen, Verantwortung zu übernehmen, erst dann wirst du das Geschenk erhalten, ein ganzer Mensch zu werden. Das heißt also, es bauen sich immer Widerstände vor dir auf.
Die Nase?
Ja, da gibt es verschiedene Deutungen über die Nase. Ne? Aber natürlich gehört eben auch zur Verantwortung, dass du nicht lügst. Ne? Also, dass du eben auch zu dem stehst, was du willst, was du tust. Und das fand ich irgendwie ein schönes Symbol. Und ich, aber ganz ehrlich, das war jetzt die philosophische Deutung des Films. Was mich interessiert hatte, war einfach, wie gut dieser Walt Disney-Film gezeichnet war. Mhm. Und mir hat dieser große Puppenspieler, dieser Geppetto, gut gefallen. Mhm. Und die Farbigkeit einfach in dem Film, die hat mich einfach in dem Fall fasziniert.
Aber ist jetzt hier diese Mundfratze, ist das eine Referenz? Also machst du eigentlich keine Zitate, ne? Außer Memes. Du hast jetzt keine Malerei-Zitate auf... Also zumindest nicht so 1:1.
Nee, da ist jetzt wirklich kein, da ist jetzt Mickey Mouse mit drin als Zitat und ansonsten sind das alles eher so Figuren, die ich mir so ausgedacht hatte, so wie so aus meiner kranken Fantasie kommen. Aber ja, gut,
da okay, ist also das heißt, so. Also das war der Puppenspieler, quasi der Vater, wenn man so will, ne? Der Zauberlehrling, nee, der Zauberlehrer. Der
Geppetto, das war ja. dieser Schreiner.
Ja, und wie geht's dann weiter?
Du, es ist. Ich fand erstmal diese große Figur zentral interessant, die auf so einem Schiff steht, was sinkt, ne, und der so langsam in so ein Wasser eintaucht, während er mit zwei Figuren spielt. Und im Hintergrund hatte ich dann hinten so Städtearchitektur genommen aus verschiedenen Metropolen. Da ist dann Moskau und Dubai und Shanghai und New York und so weiter zu sehen. Und ja, das ist eben dann
so. Aber ist es dir nicht so wichtig, dass es dekodierbar ist, sondern eine Atmosphäre, die entsteht?
Es sind so viele inhaltliche Widersprüche in den Bildern drin. Es sind immer so viele Anspielungen drin, dass man am Schluss das, was ich mir dabei denke, in dem Moment, wo ich es male, auch nicht mehr nachvollziehen kann. Weil am Schluss weiß ich es teilweise selber nicht mehr. Also ich sehe irgendwas, ich habe eine Figur, ich habe eine Assoziation zu der. Ich zeichne die vor, ich zeichne die ins Bild. Und am Schluss entstehen da auch inhaltliche Widersprüche, die meiner Meinung nach unsere Zeit auch gerade ausmachen. Ne? Weil die eben auch nicht so leicht zu dekodieren ist.
Und wie leicht oder wie schwer fällt es dir, quasi da neutral zu bleiben oder eben der Beobachter zu sein und nicht so sehr eine Position einzunehmen?
Ich nehme immer eine Position ein, in dem Moment, wo ich es mache. Also in dem Moment, wo ich ein Gesicht male, dann bin ich voller Emotionen und bin auch hundertprozentig davon überzeugt, habe eine gewisse, entweder eine Abneigung, eine besondere Liebe zu der Figur oder ich habe eine Geschichte im Hintergrund, die ich mit der Figur gerade verbinde und male die schon mit einer extremen Intention. Nur eine andere Figur male ich wieder mit einer anderen Intention, mit einem anderen Gefühl. Und diese verschiedenen Aggregatzustände des Gefühls, die auch da beim Malen entstehen, erzeugen am Schluss dann auch wieder so Widersprüchlichkeiten, weil ich ja nicht jeden Tag gleich fühle. Ja, keiner von uns. Ne? Jeder hat ja irgendwo jeden Tag eine andere Gemütszustände und die clashen in meinen Bildern, glaube ich, dann für mich zumindest wieder gegeneinander und machen es für mich auch weiter interessant.
Ja, aber ich meine jetzt eben, wenn du so ein Bild malst, Greta Thunberg oder ja, wir können ja vielleicht mal ein bisschen rumgehen und Sachen angucken, da ist ja die Frage... Das finde ich eben, was ich so spannend finde an deinen Arbeiten, dass du eben eher wie so ein Observer in der Wolke bist, der runterguckt und wir sehen, wie du die Welt mit deinen Augen siehst, ja, mit deinen, wie meinen, geschundenen Augen.
Ja, wahrscheinlich, ja, mit den kranken Augen.
Mit den kranken Augen. Aber irgendwie wertest du nicht, sondern du sezierst und analysierst, aber bist sozusagen nicht judgmental oder nicht, es ist ja nicht, wie, den müssen wir jetzt nicht so sehr bemühen, aber den Imdorf, der hatte ja eine totale, auch zum Teil fast klischeehafte und am Ende nicht mehr ganz so authentisch glaubwürdige Position.
Die hat er aber auch selber unter uns gesagt, immer selber nie ernst genommen. Also er hat immer zu uns gesagt, du weißt du, Armin, ich nehme diese ganze Politik sowieso nicht ernst und so. Und ich weiß, der Schröder benutzt mich und ich benutze den Schröder. Ja. Also der hatte auch ein ganz abgebrühtes Verhältnis zu dieser sogenannten engagierten Haltung, die er da hatte. Ne? Also in Wirklichkeit war er, glaube ich, auch jemand, der einfach gerne das gemalt hat, was ihn interessiert hatte und war eben auch ein Beobachter seines Milieus und seiner Zeit, aber er hatte natürlich durch diese 68er-Hintergrund, wo man sich engagieren müsste, war er natürlich auch ein Hipster und wollte eben dann einfach auch dazugehören. Das würde ich bei ihm sagen, da hat er einen stärkeren Drang, er will dabei sein, während ich immer lieber die Outsider-Position habe und ich bin auch gerne ein Außenseiter. Also vielleicht habe ich ja auch das Buch da unten reingemalt, weil ich eben nicht den Drang habe, immer überall dazuzugehören, sondern diese Außenseiter-Position auch sehr genieße, dass ich eben auch sage, ich habe vielleicht das als Außenseiter auch das Privileg, ein Milieu zu beobachten, eine Gesellschaft zu beobachten und muss auch nicht meine Identität auf, aufblasen, indem ich sage, ich gehöre irgendeiner Gruppe an. Mhm. Was ja sehr leicht ist, weißt du, mich zu irgendeinem Milieu oder einer Gruppe zu ordnen, sondern ich versuche eben auch mit mir selber klarzukommen und mit mir selber auch, wie soll ich sagen, ein gutes Verhältnis zu haben.
Und wo kommen diese Kulissen her? Also es gibt Bilder, die nehmen in einem Casino, spielen in einer sozusagen bisschen wie so einem illegalen Spielcasino. Mhm. Dann gibt es irgendwie Berghain oder irgendwelche Clubs oder Hinterzimmer. Wo kommen die eben diese Klischeebegriffe oder wo kommt das her?
Es hat auch oft ästhetische Gründe, dass ich eben sage, jetzt in diesem Fall zum Beispiel, wir wollten ein Hafenbecken malen und irgendwie mal was mit Wasser machen und auch was Urbanes. Oder bei den Berghain-Szenen, ich bin jetzt kein großer Berghain-Gänger, ich war 2-3 Mal da, aber das ist für mich eben dann auch so ein Ort, der auf eine gewisse Art und Weise bei mir was auslöst. Und die Architektur, muss ich auch ehrlich sagen, finde ich schon grandios im Berghain. Also es hat meistens schon auch ein formales ästhetisches wie soll ich mal sagen, formalen ästhetischen Reiz, warum ich einen Raum auswähle, in dem ich jetzt eine Szenerie anordne.
Aber eben auch so Projektionsflächen.
Auch, ne? Projektionsflächen, klar. Aber wenn die Projektionsfläche in der Malerei nichts taugt, dann wird das Bild auch irgendwie wieder zerstört und dann funktioniert das eben nicht. Aber es muss schon auch ein Raum sein, der für mich eine Assoziation auslöst, die reizvoll ist. Ne? Also die mich auch triggert, dem Bild noch mehr zu geben.
Ja, besonders finde ich das ja oft, wie du das mit dem Licht machst, dass du ja so, wie so Bühnenbilder, wie so, die sind im Dunkeln und dann gibt es eben von oben Strahler, die irgendwie die ganze Szene illuminieren.
Ja,
ja. Ja, dann lass uns ein bisschen durchs Atelier gehen. Also ist die quasi auch, weil das ist ja total interessant, ich wusste das eben nicht mit dem Frosch. In welchem Lager ist Miss Piggy?
Oh Gott, das weiß ich auch nicht. Also wie gesagt, das ist ja gar nicht meine Intention, dass ich da irgendwelche Lagerkämpfe in dem Falle. Die hat bestimmt auch irgendwann mal Probleme. Vielleicht ist sie Feministin, ich weiß es nicht, aber.
Nee, das kann nicht sein.
Ich habe keine Ahnung. Aber das ist auch, wie gesagt, ich weiß jetzt, das Bild habe ich jetzt auch im November letzten Jahres angefangen. Und ich kokettiere ungern damit, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was damals mit der Miss Piggy auf sich hatte. Weißt du? Und auch diese Figur hier, dieses Gesichtsgeschwülst mehr oder weniger.
Das sind eigentlich drei, oder?
Ja, 3, 4 fast.
Ja.
Gesichter, das war, hatte so viele verschiedene Formen, die alle nicht funktioniert hatten. Und am Schluss ist dann dieses Gesicht entstanden, weil ich dieses Bild gemalt hatte, wo ich so einen Gesichtshaufen mehr oder weniger aus so einem Farbmüll raus entwickelt hatte. Mhm. Weißt du, wo eben auch so ein mehr oder weniger ein Gesichterberg das Motiv wurde, was dann wieder hilfreich war für dieses Bild. Also es hat schon irgendwo einen Sinn, dass ich diese 30 Bilder auf einmal im Atelier habe, weil immer eine Wechselwirkung zwischen einem kleinen Format, einem Großformat oder umgekehrt entsteht. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja. Und hier aber, also die sind ja irgendwie. Wie wichtig ist dann Picasso und sowas? Weil die haben natürlich schon auch so was Picasso-eskes.
Ja, du, Picasso ist natürlich großartig, ne? Aber ich würde jetzt bei dem Bild fast eher sagen, dass da...
Oder Peter Saul.
Dass da Peter Saul zum Beispiel eher noch
interessant ist. Aber das ist nicht für dich, das sind keine... Du machst ja keine Zitate.
Das Bild ist auch aus so einem Farbmüll geworden, weil ich es so reingezeichnet hatte. Ja. Aber weißt du, als Künstler, denke ich, ist man auch wie in so einem Wissenschaftler immer in so einem großen Forschungsgebiet, was andere schon betreten haben, wo jemand was dazu beigetragen hat. Dann greift man es wieder auf oder ich greife es in dem Fall wieder auf und entwickelt es auf meine Weise wieder ein Stückchen weiter.
Na gut, es gibt ja viele konzeptuelle Maler, die kollagieren hier und da und nehmen das und zitieren sich selbst. Und bei dir ist es eher eine Evolution, die... aus dem Machen entsteht. Genau, weil du hast irgendwie, fand ich interessant in diesem Deutschlandfunkbeitrag, hast gesagt, du brauchst einfach nur einen Anlass, um ein Bild zu malen.
Das auch, ja. Also Politik ist zum Beispiel auch wie für mich ein Blumenstillleben, weißt du, das ist einfach um uns rum und das kann man eben auch als Motiv verwenden. Ne? Wobei diese Bilder jetzt auch einfach mehr ein freies Formspiel sind von diesen Figuren, die eben in den großen Bildern eben auch vorkommen. Ne?
Und wie, aber nicht alle Bilder sind mit Stoff?
Nicht alle, aber ich finde meistens so mit dem Stoff meine Farbigkeit. Ne? Weil so eine Farbigkeit beispielsweise wie dieses Pink hier, die kannst du nicht anmischen, weißt du? Mhm. Das ist so, die sind ja künstlich eingefärbt. Also
und dann schneidest du das zu?
Und dann finde ich darüber auch meine Farben, also weil diese Stoffe ja so vordergründig sind und so artifiziell. Und letztlich ist ja eine Leinwand auch Stoff, ne? Also ist ja, ja letztlich Stoff auf Stoff, ist ja eigentlich kein großes Ding.
Und das ist immer Acryl?
Das ist Öl, immer Öl.
Immer Öl.
Ja, ich hasse Acryl, ja, ja.
Und das dauert dir nicht zu lange mit dem Öl?
Nee, überhaupt nicht. Ganz gut, weil wenn ich mit Acryl male, wäre das so schnell fertig, dann wäre ich, da bin ich viel zu...
Produktiv?
Nee, nicht produktiv, aber ich habe Respekt vor der Ölfarbe, weißt du, weil die braucht lange, um zu trocknen. Und wenn irgendwas
zu schnell... Die drosselt dich?
Ja, die drosselt mich auf eine gewisse Weise, ja.
Ja. Und der Stoff kommt am Ende?
Der Stoff kommt zuerst.
Als erstes kommt der Stoff und dann malst du den ein sozusagen?
Dann, also nee, der bleibt entweder so, wie er ist, oder ich male drumherum oder manchmal male ich auch drüber. Aber der findet eben meine Farbigkeit und der zeigt mir auch so die Form. Ne? Und der ist wie so eine Art Wellenbrecher, auch manchmal gegen so einen Pinselstrich. Ne? Der hat schon auch was Formgebendes.
Und diese Gruppe, die kommt jetzt in den... In den unteren Teil, oder?
Genau, die kommt in den Eingangsbereich.
Ein bisschen wie so eine Ahnengalerie.
Ja, die wollten wir mit den Zeichnungen zusammen machen.
Und haben die Titel?
Ich glaube nicht, oder?
Haben denn die großen...
Doch, nee, es hat gar keinen Titel. Doch, Euphoria heißt das.
Ah ja, okay.
Das war inspiriert von dieser Fernsehserie.
Ah ja, habe ich nicht gesehen, soll aber sehr gut sein.
Ja, die ist super, auch farblich sehr gut. Und... da habe ich eben auch oft so Einflüsse raus. Das wird es auch von der Serie beeinflusst. Weißt du, da gibt es so eine Figur bei Euphoria und hier, das war eine Szene, das stimmt, ich habe das schon wieder fast vergessen. Aber
und sind das konkrete Personen, ja?
Nee, das sind jetzt in dem Fall keine konkreten. Doch, also da, das sind Figuren, die ich kenne. Das auch, das Bild ist nach einem Talk entstanden zwischen Wolfgang Ulrich und Bason Brock. Mhm. Die haben sich auf der Bühne gegenseitig zerlegt, beziehungsweise haben sich ziemlich gestritten und darauf hatte ich dieses Bild gemalt. Mhm. Aber man erkennt jetzt natürlich nicht mehr, wer da wer ist.
Und worum ging es?
Es ging um Autorität durch Autorschaft. Mhm. Also Bason Brocks Lieblingsthema.
Ja. Okay.
Sollen wir nochmal hier gucken?
Ja. Aber hier zum Beispiel ist, das ist ja ein Bild, was man von der, ich glaube, was relativ so in unserem kollektiven Gedächtnis jetzt drin ist, dass man es eigentlich erkennt.
Ja, ich meine, da muss ich ja sagen, das Bild hast du mir mal zugeschickt, weißt du, auf Instagram. Und da hatte ja irgendjemand, ich weiß gar nicht, war das Stefan Simcevic oder irgendjemand hat doch gesagt, das perfekte Foto, ne, so von der vom Arrangement von diesem Trump-Attentat. Und das war natürlich für mich dann die Steilvorlage, daraus nochmal ein Froschbild zu malen, ne, weil die Frösche ja alle so eine ikonografische Lesart zulassen. Und dass ein ikonisches Foto unserer Zeit dann nochmal als ironisches Froschporträt zu malen.
Ja, was ich interessant finde, ist, das kann ja nur ein ikonisches Foto unserer Zeit sein, weil die Technologie sich natürlich auch weiterentwickelt hat. Klar ist der hochgegangen und hat irgendwie, was ja schon verrückt ist, dass sie den überhaupt haben machen lassen, nachdem gerade auf ihn geschossen wurde. Aber das ist ja, mittlerweile werden ja in einem Foto, also das ist ja, der macht ja nicht ein Foto, der Fotograf, sondern er hat ja irgendwie 1000 Fotos vorher und 1000 Fotos nachher gemacht. Und nur diese eine Frame ist das, wo dann erstaunlicherweise hier diese Fahne noch hing. Aber das ist eigentlich nur dein Interesse an sozusagen der Medienrezeption.
Ich würde das auch nicht so, das würde ich gar nicht so...
Aber hast du nicht Scheu zu denken, du heroisierst, oder ist dir das in der Rezeption total egal?
Völlig egal. Ja. Mir macht das einfach Spaß und mir macht das Bild einfach gute Laune. Und ich hatte ja da diese Simpsons-Farbigkeit verwendet, weil ich eben immer dachte, ich verwende so wenig Gelb in meinen Bildern. Und dann hatte ich mir eben eine Zeit lang so die Farbigkeit bei Simpsons-Comics angeguckt und fand dann eben dieses Gelb mit dem Violett einfach so einen für mich sehr ungewöhnlichen Kontrast. Und dann kam das Trump-Foto dazu und ich habe einfach gedacht, den male ich jetzt einfach wie so eine Simpsons, wie so ein Simpsons-Comic. Und ich finde das mir macht es gute Laune.
Und hier die Dame,
die hier in der Mitte?
Ja.
Wo ist das? Das ist ein Berghain-Bild. Ne? Das sind jetzt so zwei Berghain-Szenen. Und die Figur in der Mitte, die hat eben auch so viele Situationen, also so viele Stadien schon als Malerei durchgehabt. Das war ursprünglich mal eine Frau mit einer Lederjacke, dann war es mal ein Typ mit einer Unterhose. Und am Schluss habe ich dann, da ich das Geschlecht so oft gewechselt habe, habe ich dann gedacht, ich mache jetzt auch so ein geschlechtsneutrales Wesen draus und habe dann eben so eine Figur gemalt, die eben am Schluss alles sein kann.
Und hier?
Ja, Das Bild war eine Fortsetzung von dem Bild, was ich in Essen habe, das im Volkwang-Museum, dieses Monitu-Zähn-Bild.
Hast du da eigentlich auf die Sammlung reagiert?
Nee,
überhaupt nicht. Ah ja, das okay, Bild, weil das wirkt nämlich fast so.
Nee, es ist ein uraltes Bild von 2017, was auf der Art Basel mal hing und auch nicht verkauft wurde. Was aber dann lustigerweise diesen Preis gewonnen hatte und auch so eine Aktualität jetzt hatte. Und ich war halt im Museum und habe gedacht, irgendwie war das ein gutes Setting, so ein Antikriegsbild von 2017. Ja. Und das heute noch mal zu malen in einer Welt, die so eben mit Kriegen überladen ist wie jetzt zurzeit, fand ich eben gut. Ich habe dann eben nur statt diesem Spieltisch, der in dem Monitu-Zähn-Bild vorkommt, hier so einen Hundekampf gemalt, ne? Wie so zwei Hunde, die sich verfleischen und zerfleischen. Und das fand ich eben...
Weil das ich im Volkwang-Museum hatte ich nämlich fast das Gefühl, als hättest du auf die Sammlung reagiert. Dann ist es einfach nur sehr gut...
Sehr gut integriert.
Sehr gut integriert,
ja. Nee, es ist ein ganz, also nicht ganz alt, aber es ist ein Bild von 2017.
Na gut, das hängt ja da mit klassischer Moderne...
Ja, nicht da Immendorf
und ja, aber Schäg. Auch eben,
schon,
genau. Ne?
Also schon so auch so mit engagierten Malern.
Und die Zeichnungen sind Zeichnungen oder Studien? Die haben wir jetzt aber nicht hier zu sehen, oder?
Die haben wir jetzt gar nicht da. Nee, es gibt hier nur so eine kleine Zeichnung auf Leinwand. Da unten.
Was ist das für eine Figur hier rechts?
Die untere?
Die rechts hier, dieses Männchen. Nee, das hier, das hier.
Hier die? Ja. So ein Voyeur, würde ich sagen. Oder jemand, der eine Szene beobachtet, außen steht.
Das kommt auch nicht aus Schau?
Ich finde es schön.
Ja.
Mag es gerne.
Mit in die Ahnengalerie quasi?
Das können wir unten auf den Tisch legen zum Beispiel. Oder
ah, das ist eine
gute Idee. Also in so eine Vitrine legen.
Ja, finde ich gut. Bisschen nicht so, dass das alles nur Papier ist, sondern dass man so ein bisschen das bricht. Ja. Und sag mal, wie oft tauchst du denn selber in den Bildern auf?
Wie oft tauche ich selber auf? Oscar Wilde hat ja immer gesagt, man malt sich eigentlich immer selber. Egal,
aber hier hast du dich ja
selber, hier habe ich mich gemalt. Da,
bei dem einen hast du dich ja richtig zugeschrieben.
Da hinten habe ich gesagt, okay, das würde ich, da habe ich mir sogar selber Modell gelegen, weil ich nicht wusste, wie das aussieht, wenn jemand so liegt und liest.
Und wie machst du das?
Da habe ich mich da auf die Couch gelegt.
Und fotografiert.
Dann hat mich jemand fotografiert, aha, ja. Also hier habe ich mich so zum Beispiel so sehr naiv, würde ich sagen. Ich bin mir bei der Figur auch immer noch nicht sicher, habe ich mich so als Künstler alter Ego gemalt, der so vor so einem Panzer steht und den Panzer aufhalten will. Aha. Mit einer Regenbogenfahne im Gesicht. Whatever, aber ich denke mir immer, muss die Figur sein, muss sie nicht sein, aber irgendwie mag ich sie, auch wenn sie stört.
Aber ist es jetzt dieselbe Figur wie in dem anderen Bild? Nein, oder? Die hat eine ganz andere Physiognomie.
Ja, also, wie gesagt, wenn du jetzt mich fragst, ob ich mich manchmal selber male, dann würde ich sagen, in solchen Situationen...
Mal bist du der, mal der.
Mal würde ich sagen, da würde ich mich jetzt irgendwo verorten.
Das wird natürlich auch wirklich ganz interessant auf diesen grauen Wänden, ne?
Mhm.
Hattest du eigentlich mal ein Bild aufgehangen?
Nee, haben wir nie gemacht. Nee.
Wie glaubst du, wie die miteinander funktionieren werden? Ich war mir ja nicht so sicher, aber ich finde es sehr gut.
Das war eigentlich das erste Bild, was ich für die Ausstellung vorgezeichnet hatte. Und da hatte ich diese Spielcasino-Szene eben im Hinterkopf gehabt. Ne? Das war eben auch wieder ein Foto, was ich gesehen hatte von einem Spielcasino in Macau, wo ich dann die Welt als Casino, was hinten von einer großen Figur... Mhm. Gesprengt wird, gemalt. Hier hinten kannst du noch die Vorzeichnung sehen. Mhm. Hier habe ich noch mal so was ursprünglich.
Ah, okay. Und du zeichnest das dann in der Größe vor und überträgst es dann aufs Bild?
Warte mal, ich zerstöre hier gerade die Modelle. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, das war eigentlich umgekehrt. Also im Prinzip habe ich es erst auf die Leinwand vorgezeichnet und dann nochmal auf Papier gemacht.
Warum?
Weil ich eben die Zeichnung so gut fand, dass ich dachte, ich brauche die auch nochmal als Papier. Das habe ich jetzt bei einigen Bildern gemacht, wo ich dachte, meine Vorzeichnung gefällt mir so gut, dass ich die als Papierzeichnung nochmal gerne so hätte.
Einfach um sozusagen die Bildfindung nochmal zu untersuchen. Viele Maler malen ja auch ein Bild... Zweimal?
Nee, ich würde das gar nicht so aufwerten. Ich würde einfach nur sagen, dass mir die Zeichnung so gut gefallen hat, dass ich mich manchmal frage, ob nicht eine Zeichnung an sich auch schon alles hat, was es braucht. Ne? Und dann, wenn man das mal so nebeneinander hält, hat das was, weißt du? Aber wenn ich jetzt natürlich das gemalte Bild dagegen sehe, dann denke ich mir, Ich kann auch wirklich gut mit Farbe arbeiten. Ne? Und ich habe aber oft so Hemmungen anzufangen zu malen, weil ich denke, die Zeichnung gefällt mir schon so gut, nachher mache ich es mit der Farbe kaputt. Und in dem Fall kann ich das mal ein bisschen vergleichen.
Und hattest du denn die Zeichnung vorher im Kleinen gemacht?
Kann sein, ja, ich glaube schon.
Oder malst du drauf los und das Bild
kommt? Nee, ich habe schon eine kleine Zeichnung mal gemacht in einem Skizzenbuch.
Über das gesamte Bild oder dann über
einzelne Details? Nee, so ganz klein, aber einfach nur so ein Spielcasino, ganz klein. Und dann auf der Leine, also auf dem großen Format zeichne ich dann gleich direkt ins Reine. Und da brauche ich 2 Tage für. Und warte mal, hier kannst du auch noch mal sehen. Ich mach's mal weg hier.
Aber hier ist X auch drin, ne?
Warte mal, ist erst mal davor.
Ah ja, hier ist ja auch noch eine Zeichnung.
Ja, genau, das ist die Vorzeichnung von dem Hundebild, was wir gerade gesehen haben.
Ja, mit dem Hundekampf.
Weißt du? Und das war jetzt so die allererste Zeichnung. Also wie ich so mehr oder weniger initial auf die Leinwand zeichne. Und die habe ich jetzt mal stehen lassen, eben auch einfach, um die Zeichnung zu bewahren.
Hier war das zuerst?
Das war eben sozusagen der erste Zustand.
Also vor dem Bild?
Vor dem Bild, genau. Und dann habe ich das...
Auch in 1:1 der Größe.
Ganz genau. Und das habe ich dann mal so gelassen, wie es ist. Und dann habe ich das Bild eben nochmal auf eine andere Leinwand gemalt. Also dann diese Zeichnung auf das andere Bild, auf die andere Leinwand projiziert, die dann gemalt. Und dann kann man jetzt gut sehen, wie haben sich die Hunde verändert, wie hat sich da unten diese Figur, die ist ja komplett weg hier. Mhm. Hier ist jetzt der Panzer, ne? Hier war es noch so ein Soldat im Rollstuhl.
Du fehlst.
Ich bin nicht da, genau. Mhm. Die Figur ist auch ganz anders. Ne? Hier sind das noch so Brüste mit dem Geldautomaten. Aber man kann das ja auch mal so als Zeichnung lassen und mal gucken.
Aber du arbeitest überhaupt nicht mit Photoshop und so weiter, ne?
Nee, gar nicht. Nee.
Aber Projektion?
Also wenn ich so eine Zeichnung übertrage, dann projiziere ich die, ja. Klar. Also weil in der Größe...
Also wenn in beide Richtungen, auch wenn du die Zeichnung aufs Bild projizierst. Hier hast du ja, bist du vom Bild auf die Zeichnung
und
hier von der Zeichnung aufs Bild.
Genau, da, also die Zeichnung habe ich dann 1:1 nochmal auf die gleiche Leinwandgröße projiziert.
Und dann gemalt?
Dann gemalt, genau. Ja. Mhm. Das hier wird noch ein interessantes Bild.
Ah, da bist du noch nicht fertig, ja?
Nee, da ist noch was zu machen.
Was fehlt? Hier die Fläche, oder?
Ja, was das muss ich jetzt genauer sagen. Also das kann ich so schnell nicht erkennen. Jetzt, wenn ich jetzt so davor stehe, denke ich mir, hier fehlt noch was. Mhm. Bei der Figur ist was noch nicht ausformuliert. Aber ist für mich auch ein ungewöhnliches Bild, weil es eben so ein bisschen zwischen diesen detaillierten politischen Bildern steht und zwischen diesem Comic mit dem Trump-Assassination. Also muss ich mal gucken, wo mich das Bild hinführt.
Aber dir gehen die Themen nicht aus? Oder musst du manchmal... Dann kommen dann die Blumenstillleben, um wieder...
Ach du, weißt du, ich male mich dann auch in so einen Rausch. Ne? Weißt du, wenn du so eine Ausstellung hast, wie die wir jetzt zusammen machen, dann entsteht da auch so ein Adrenalinspiegel bei mir, dass dann einfach wie so ein Sog alles aufgesogen wird. Weißt du, es kann das Privatleben sein, es kann was Politisches sein, es kann irgendeine Gesellschaftsbeobachtung sein oder ein Buch, was ich gerade lese. Ne? Dass zum Beispiel jetzt wenn ich mich mit so Themen beschäftige, dass ich dann zum Beispiel wieder anfange, Kleiner Mann, was nun nochmal zu lesen von Fallada oder dass ich dann Brecht wieder lese oder dass ich wieder anfange, mich mit irgendwelchen anderen Gesellschaftstheorien auseinandersetze und dann entsteht so eine Sogwirkung, auch intellektuell, wo eben dann vieles bei mir visuell verarbeitet wird. Ne? Weil so wie ich spreche, kann ich nicht malen. Und am liebsten male ich eben das, was ich um mich herum aufsauge. Aber ich würde immer sagen, es ist wie so eine Sogwirkung, eine Ausstellung. Und Blumenstillleben passen da im Moment einfach überhaupt nicht richtig rein. Mhm. Weißt du?
Und Nachtbilder auch nicht?
Nachtbilder? Mhm. Nee, im Moment nicht so. Mhm. Können wir natürlich ältere nehmen. Ne? Aber
Nee, gar nicht jetzt. Ich meine nur eher, mir ging es jetzt eher um deine Praxis als jetzt was. Nee, ich finde das super mit dem Fokus in der Ausstellung. Lass uns hier zuletzt noch drauf schauen. Wie bist du denn zu diesen Gruppenmotiven überhaupt gekommen? Das schon aus der Kunstgeschichte wahrscheinlich, oder?
Nee, das ist sehr lustig.
Von den kartenspielenden Hunden.
Das war wirklich meine allerersten Bilder schon an der Kunstakademie in Münster. Waren oft so, das war eine Serie, die hieß Essen mit Freunden. Da habe ich meine Freunde beim irgendwie gezeichnet, wenn wir irgendwo essen waren. Also habe einfach so Leute um Tische rumgesetzt und habe die einfach gerne gemalt, ne? Und
Ah ja, okay. Und dann ist das dann bist du da wieder drauf zurückgekommen?
Ich glaube, man erarbeitet sich manchmal als junger Mensch so ein gewisses Repertoire, auf das man sein Leben lang zurückgreifen kann. Und so habe ich mein Kunststudium auch aufgefasst.
Aber Gesellschaft im wörtlichen Sinne. Ja? Also Gesellschaft, aber auch Tischgesellschaft.
Ja, Gesellschaft bezieht sich ja jetzt nicht auf das, was ich nicht kenne, sondern auch meine Freunde gehören zur Gesellschaft.
Ja, genau. Ne? Ja, das meine ich. Ja.
Da ist ja auch oft in den Bildern sind ganz private Szenen mit drin. Ne? Also hier habe ich ja in
das mit den Goldstücken zum Beispiel.
In diesen kleinen Zeichnungen beispielsweise habe ich dann eben so Szenen aus meinem Privatleben in diesen DJ reingemalt. Das ist übrigens auch wieder so ein alter Ego von mir, mich als DJ, wo dann eben so Erinnerungen an meine Schwester drin sind.
Hier ist ja Pink Panther.
Da ist auch der Pink Panther, genau. Aber hier male ich dann immer so Szenen aus meinem Leben auch mal mit rein, ne? Jenseits der Gesellschaft, weil es ist ja alles Gesellschaft um uns herum.
Und Kapitalismus?
Ja, Kapitalismus, Geld, Macht.
Wer ist das hier?
Der ganze Wahn.
Ist der zuordnenbar?
Der ist nicht zuordnungsbar. Ne? Die Figuren sind alle, ehrlich gesagt, sehr abstrakt. Außer da ganz oben rechts weiß ich noch, das sollte Bill Gates sein. Mhm. Aber der ist ja auch eher so eine Frau mit so einem Haifischarsch geworden. Also es muss einfach Spaß machen.
Ja. Und wie heißt die Ausschau?
Lust, Angst, Schmerz, Ekstase.
In der Reihenfolge. Ja. Armin, ich freue mich.
Mein Lieber,
vielen Dank.
Dank.
Bei der Hängung geht's weiter.
Ja, ja, wir. Ja.